Wir sind heute in 1. Mose Kapitel 3. Habt ihr in letzter Zeit die Nachrichten gelesen oder gehört oder geschaut? Nicht allzu viel gute Nachrichten. Ich habe mal so eine Zusammenfassung, so einen Auszug von dem, was da so gestern und vorgestern, die letzten Tage in der Zeitung vorkam. Da gab es eine Diskussion um Magermodels, also zumindest in der österreichischen Zeitung, die ich immer am Bildschirm lese. Und natürlich Diskussionen über diesen German Wings, Flugzeugabsturz und über Selbstmord, gefährdete Piloten, Ukraine-Konflikt, da war ein Anschlag in Thailand. Und dann haben wir gelesen über Reaktionen auf den Terroranschlag in Kenia vor eine Woche ungefähr war das, ne, mit mehr als 150 Toten. Und die kenianische Regierung will jetzt ein Flüchtlingslager schließen mit 350.000 Menschen als Reaktion darauf. Wir haben gelesen, dass der IS ein palästinensisches Flüchtlingslager eingenommen hat und da hunderte Leute ermordet hat und hunderte sind verhungert. Also ganz furchtbare Situation. Dass es viele Tote gab bei einem Anschlag auf Konvois der NATO in Afghanistan. Und dann war dieser Prozess gegen den Boston-Bomber, da gab es das Urteil. Wir haben gelesen von einem Polizisten, der einen Schwarzen erschossen hat in Amerika. Dann gab es die Gedenkfeiern an die KZ-Befreiung in Buchenwald. Es gab eine Trauerfeier für den verstorbenen Regisseur Helmut Dietl, der ist an Lungenkrebs gestorben. Und dann haben wir davon gehört, dass die Strafen für Einbrecher erhöht werden sollen. Also die Einbrüche sind um 40% gestiegen im letzten Jahr. Und dann gab es einen Artikel mit einer Warnung vor Liebesbetrügern im Internet. Und das fand ich auch sehr interessant, eine Frau in England, die hat so eine 17-jährige Radfahrerin umgefahren mit ihrem Auto und ist dann ausgestiegen, aber als sie dann sah, wie schwer der verletzt war, hat er sich entschuldigt und hat gesagt, ich habe meine Kinder im Auto, die können nicht so viel Blut sehen und ist wieder weggefahren. Verrückt, irgendwie ist diese Welt nicht in Ordnung, oder? Irgendwas ist nicht in Ordnung mit unserer Welt. Dabei haben wir hier im Kapitel 1 gelesen, dass Gott, als er die Welt erschaffen hat, immer wieder sprach, es war gut. Es war sehr gut. Und die Erde ist ein schöner Ort und es gibt schöne Erfahrungen hier. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Hässlichkeit auf dieser Erde. Und vieles davon hat mit dem Verhalten von uns Menschen zu tun. Ich meine, wenn wir alle auf Gott hören würden, einfach wird es anders aussehen. Aber es gibt auch Dinge wie Naturkatastrophen und solche Dinge. Was ist passiert? Warum leben wir in so einer Welt? Warum lässt ein guter, allmächtiger, allgegenwärtiger Gott so eine Welt zu? Ist Gott überhaupt gut, wenn er so eine Welt erschaffen hat, wie wir sie beobachten können? Ein Religionskritiker hat gesagt, wenn es Gott gibt, dann ist er der Teufel. Und da stimmt was dran. Wenn Gott unsere Welt so erschaffen hat, wie sie heute ist, dann hätte er wahrscheinlich wirklich eine sadistische Ader. Und es ist wichtig zu verstehen, ist unser erster Punkt, hier wichtig zu verstehen, dass Gott die Welt nicht so geschaffen hat, wie sie heute ist. Als er die Welt erschaffen hat, war sie perfekt, da war sie wirklich gut. Als er die Menschen erschaffen haben, waren sie perfekt, da war alles gut. Aber die Erde ist nicht mehr so, wie sie mal war, wie Gott sie gemacht hat. Und wir Menschen sind auch nicht mehr so, wie die ersten Menschen mal waren. Da ist was passiert. Und das war nicht Gottes Werk, das war nicht Gottes Schuld, sondern die Menschen sind verantwortlich dafür, dass es ist, wie es ist. Wir nennen das den Sündenfall. Und darüber und die Konsequenzen daraus, darüber wollen wir uns die nächsten Sonntage unterhalten. Unser erster Punkt dazu ist Gott ist gut. obwohl die Welt so ist, wie sie ist. Denn er ist nicht dafür verantwortlich, dass es so ist, sondern wir Menschen sind dafür verantwortlich. Der Sündenfall ist dafür verantwortlich. Also Gott kann gut sein, selbst wenn die Welt so ist, wie sie ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er sie mit der Möglichkeit zu sündigen geschaffen, mit der Möglichkeit zu rebellieren, aber natürlich nicht mit der Notwendigkeit. Die konnten sündigen, aber sie mussten nicht. Gott hat sie nicht dazu gezwungen. Gott hat die Menschen als echte Personen geschaffen, als echtes Gegenüber für sich selbst, beziehungsfähig mit Gott, liebesfähig. Gott wollte eine Liebesbeziehung und möchte eine Liebesbeziehung mit uns haben. Fähig, Entscheidungen zu treffen. Und echte Liebe ist eine Entscheidung, ist nicht nur ein Verliebtheitsgefühl, sondern ist eine Entscheidung. Und echte, wahre Liebe braucht eine Entscheidung. Wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und sage, sag mir, dass du mich liebst, Baby, dann wirst du es vielleicht tun, aber es wird nicht echt sein. Es braucht eine Entscheidung, wahre Liebe. Und Gott möchte, dass wir ihn lieben. Er hat natürlich Marionetten schaffen können, die immer nur sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber das wäre nicht echte Liebe. Und so hat Gott den Menschen ein Entscheidungsobjekt gegeben. Wir haben schon gelesen, es war in dem Fall ein Baum. Hier im Kapitel 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ein einziges Gebot mit den Konsequenzen aufgeführt, also ganz offen, ganz klar, ganz ehrlich. Gott ist ein guter Vater, Gott ist ein guter König. Ist übrigens ein gutes Modell für uns Eltern in der Kindererziehung. Ist gut, wenn wir so offen, so klar sind. Okay, so sieht's aus, das sind die Regeln, das sind die Konsequenzen. Aber ein Gebot, ein Objekt, an dem sie ihre Entscheidung demonstrieren konnten. Hier ist es ein Baum. In unserem Leben ist es Jesus, ist es das, was er am Kreuz für uns getan hat. Auch wir müssen eine Entscheidung treffen. Also ein Entscheidungsobjekt. Sie können sich entscheiden, ob sie Gott lieben wollen, ob sie dem Vater vertrauen wollen, dem Vater glauben wollen, ob sie den König achten wollen und gehorchen wollen, ihm untertan sein wollen, oder ob sie rebellieren wollen gegen ihn. Auch wir haben diese Entscheidung. Nur ein Gebot. Ach komm schon, Adam, hättest du das nicht hinkriegen können? Ein Gebot, hättest du das nicht halten können? Hey, das ist nicht fair, dass Adam und Eva gefallen sind und deswegen leben wir in der gefallenen Welt. Und weil Adam gefallen ist, sind wir alle in ihm gefallen. Und wir alle haben diese Tendenz zu sündigen in die Wiege gelegt. Könnt das nur bei euren Babys beobachten, ihr Eltern. Es fängt schon sehr früh an. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist unsere Natur, das ist in uns angelegt. Und das ist ein zweiter Punkt, denke ich, der wichtig ist, wenn wir über Sündenfall sprechen. Adam war unser geistliches Haupt. Das Konzept von Haupt kennen wir schon vom letzten Mal, als wir über die Ehe gesprochen haben. Aber Adam war das Haupt der ganzen Menschheit. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib sozusagen. Das heißt, wir waren in ihm, als Adam gefallen ist. Wir sind mit ihm gefallen. Adam war unser Repräsentant und deswegen, was mit ihm geschehen ist, ist auch mit uns geschehen. Da können wir sagen, das ist nicht fair. Vielleicht hätte sich besser machen können, vielleicht wäre ich nicht gefallen. Nee. Garantiert. Hey, wenn Gott dir sagen würde, ich gebe dir ein Gebot, es gibt nur einen Baum, von dem darfst du nicht essen, was hätten wir gesagt? Wo ist der Baum? Adam war der vollkommene Mensch in der vollkommenen Umgebung. Er war der Beste von uns. Um das mit einem Beispiel zu illustrieren. Wenn Olympische Spiele sind oder Weltmeisterschaft, ist, da senden wir unsere besten Sportler hin und die repräsentieren uns. Die repräsentieren unser Land. Und in gewissem Sinn gewinnen wir und verlieren wir mit ihnen. Also wenn am Ende der Medaillenspiegel verkündet wird, hier zum Beispiel die heutige Skiweltmeisterschaft, ist am ersten Platz Österreich, natürlich. Österreich hat 9 Medaillen gewonnen. Und dann die USA 5 und Slowenien, die Schweiz, Frankreich und Deutschland 3. Ja, was soll ich dazu sagen? Das passt schon, oder? Oder wenn es euch besser gefällt, bei der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Jahr, wer ist Weltmeister geworden? Deutschland. Wir sind Weltmeister geworden. Die Österreicher waren nicht mal dabei. Aber in den Zeitungen stand, wir sind Weltmeister. Wirklich wir? Ich meine, was haben du und ich dazu beigetragen? Außer Chips zu fressen und Bier zu trinken vor der Glotze auf der Couch. Also unser Team hat für uns gewonnen und deswegen sind wir Weltmeister. Unsere Skifahrer haben für uns gewonnen oder für uns verloren, von mir aus. Sie waren die Besten, die viel besser sind als wir. Und sie haben uns repräsentiert. Und sie haben für uns gewonnen oder für uns verloren. Und wir haben mit ihnen gewonnen oder mit ihnen verloren. Das ist das Konzept, versteht ihr? Und so geistlich ist es auch so mit Adam, dem ersten Menschen, unserem geistlichen Haupt. Und auch wenn wir uns durch Glauben mit Jesus identifiziert haben, mit Jesus, dem letzten Adam, wie es im 1. Korinther 15 heißt, unserem geistigen Haupt. In Römer 5 wird das beschrieben. Römer 5, Verse 17 und 18, wer mitlesen will. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und Vers 19, denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also wir haben den ersten Adam, wir haben den letzten Adam, Jesus. Und das, was sie für uns getan haben, das gilt für uns. Wir waren in Adam und hoffentlich, wenn wir Jesus vertrauen, sind wir in ihm. Dann gilt auch das, was er für uns getan hat, sein Sieg für uns. Wir sind Miterben mit ihm. Dritter Punkt, wenn wir über Sündenfall sprechen, die Menschen sind nicht die ersten Wesen, die von Gott abgefallen sind. Vorher sind schon Engelwesen gefallen und ihr Haupt, ihr Anführer ist Satan. Heißt so viel wie Widersacher. Ist ein Engelwesen, war ein Engelwesen, eine geistliche Person, ein Geschöpf, nicht Gott ebenbürtig, er ist der alleinige Schöpfer, er ist viel mächtiger. Auch Satan ist ein Geschöpf, aber er ist viel mächtiger als wir. Und er tritt hier zum ersten Mal in Erscheinung. Seht hier im Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau. Wir lesen hier von der Schlange, aber wir wissen aus dem Kontext der ganzen Bibel, wer diese Schlange ist. In der Offenbarung 12 haben wir ihn gesehen. Da heißt es, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also es geht hier um eine geistige Person. Er wird der Teufel genannt, Diabolos im Griechischen, ihr kennt es von der Pizza. Heißt so viel wie der Verleumder oder der Entzweier oder Satan, das ist das hebräische Wort, Feind, Widersacher, speziell vor Gericht, war Satan der Verkläger, der Ankläger. Also wenn ihr hier Schlange lest, denkt nicht so sehr an das Tier, sondern denkt vor allem an Schlange als Charakteraussage. So wie wenn du sagst, meine Chefin, die alte Schlange, hat die Konkurrenz wieder ganz schön ums Ohr gehauen. Okay, wir reden hier nicht, dass sie eine Schlange ist, sondern geht um Charakter. Und wie der Heilige Geist in Form einer Taube erschienen ist, so ist Satan, die alte Schlange, in Form einer Schlange erschienen hier im Garten. Und ich persönlich denke, die hat wohl ganz anders ausgesehen, weil wir dann später sehen werden, dass Gott die Schlange verflucht und dann muss sie am Boden kriechen. Wer weiß. Vierter Punkt, den wir hier sehen, ist: Gott lässt Versuchung zu. Und das ist unser Thema heute. Wir werden heute über Versuchung sprechen und über Umgang mit Versuchung. Aber es ist ein interessanter Punkt. Es gab Versuchung im Garten, im Paradies. Deswegen wird der neue Himmel und die neue Erde besser sein in der Ewigkeit. Denn da werden der Satan und seine Freunde nicht mehr sein und Sünde, Versuchung wird nicht mehr sein. Alle, die im Himmel sein werden, die sind schon geprüft. Und ich glaube, das ist der Zweck hier, wenn Gott Versuchung zugelassen hat, zur Prüfung. Damit wir selbst und alle anderen erkennen, wo wir stehen, wie es um unseren Glauben wirklich steht. Und diese Prüfung macht unsere Entscheidung für Gott und unsere Nachfolge für Gott und unseren Glauben an Gott besonders wertvoll. Wirklich wertvoll. Im 1. Petrus Kapitel 1, Verse nach denen, die wir letzte Woche angeschaut haben zu Ostern. Da steht: Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also warum werden wir versucht, warum werden wir geprüft? Damit Gott Ehre bekommt. Und darum geht es im Leben. Damit wir mit einem bewährten Glauben in die Ewigkeit eingehen. Prüfung ist nichts Negatives. Ich weiß, hat manchmal so ein bisschen so einen negativen Touch hier, in unserer Schulzeit her vielleicht, oder Studienzeit. Aber Prüfung ist nichts Schlechtes. Wir schätzen geprüfte Qualität eigentlich, oder? Wenn wir die Wahl haben zwischen irgend so einem No-Name-Kinderschrott und auf der anderen Seite haben wir ein Produkt, wo ein TÜV-Siegel drauf ist, ja, geprüfte Qualität, wofür entscheiden wir uns? Stefan, fürs Billige, ich nehme lieber die Qualität. Sowieso alles in China gefertigt heute. Aber Qualität, geprüfte Qualität ist was Wertvolles, was Gutes. Und dasselbe gilt auch für Beziehungen, für Vertrauen, für Glauben. Wenn es geprüft ist, ist es wertvoll. Also wenn man an Beziehung denken. Er oder sie ist mir zusammen nicht, ja, weil ich so die einzige Alternative bin, ich bin der Einzige, es gibt keine Alternativen. Oder sie ist so drauf, ist eh alles egal, deshalb bin ich halt bei dir. Ist nicht so cool, oder? Aber auf der anderen Seite, hey, es gibt andere attraktive, nette Jungs und Mädels. Und manchmal ist es ein Kampf, manchmal ist es eine Prüfung für unsere Beziehung. Aber sie hat trotzdem mich geheiratet, sie will trotzdem mit mir zusammen sein und sie ist mir treu. Hey, ich mag das. Und unsere Beziehungen haben schon manche Prüfung überlebt und das macht sie nur kostbarer und wertvoller und schöner. Und so ist es mit unserer Glaubensbeziehung zu Gott. Und ich glaube, deswegen hat Gott Versuchung zugelassen. Er gebraucht hier Satan und seine Freunde, das Böse zum Guten. So ist Gott. Fünfter Punkt zu dem Thema ist, dass wir schlicht und einfach die Realität anerkennen. Unsere Welt ist kein Spielplatz. Unser Leben ist kein Urlaub. Eden werden wir im Himmel haben. Diese Welt ist ein geistliches Schlachtfeld, ob uns das gefällt oder nicht. Und das Leben in der Nachfolge Jesu ist ein geistlicher Kampf. Wir befinden uns im Krieg und nicht am Spielplatz. Ob uns das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ändert nichts an der Realität. Hier 2. Timotheus 2, Vers 3. Da schreibt Paulus an den Timotheus: Leide mit mir als ein guter Soldat Christi Jesu. Das ist ein biblisches Bild, das ist biblische Sprache. 2. Timotheus 4, Vers 7, da sagt Paulus: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und jetzt liegt der Siegeskranz für mich bereit. Also das ist die Realität. Wir leben in einem geistigen Kampf, ob uns das gefällt oder nicht. Stell dich drauf ein. Geh mit offenen Augen durch diese Welt. Vor allem auch in schwierige Umstände, in schwierige Beziehungen, in Missverständnisse, in Konflikte, in Ablenkungen. Erwarte das, erwarte geistliche Angriffe, erwarte Widerstand, erwarte Versuchungen. Leute, ein Soldat, der am Schlachtfeld pennt, wird wahrscheinlich nicht lange leben. Auch ein Soldat, der sich isoliert, der irgendwie so ein Einzelkämpfer ist, wird wahrscheinlich auch nicht lange überleben. Und deswegen steht in Hebräer 10, lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Also lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns auf uns Acht haben erstmal. Das ist auch eine Wahrheit. Wir sind als Team nur so stark wie jeder Einzelne. Und wenn du geistig faul bist und nachlässig und sündigst, dann beeinträchtigst du uns alle. Niemand sündigt alleine. Aber die Bibel sagt uns auch ganz klar, lasst uns aufeinander Acht haben. Auch wie es dem anderen geht. Wir sind ein Team. Wir sind im selben Boot. Und ein Problem hier in unserer Versuchungssituation, von der wir hier lesen, ist, dass Adam der erste Mann war auch, der keine Verantwortung übernahm für seine Frau, für seine Familie, der sich aus irgendeinem Grund nicht verantwortlich gefühlt hat, was hier abgeht. Ich meine, das ist krass, der steht hier daneben und schaut zu, wie seine Frau Gott ungehorsam ist und er tut nichts. Ich werde nichts sagen, weil sonst ist sie vielleicht verärgert. Oder okay, Schatz, wenn du meinst. Ja, hast ja recht, sieht wirklich gut aus, die Frucht. Hey, was ist los mit dem Kerl? Der sollte den Garten bewahren. Der sollte seine Frau bewahren. Er hat hier seine Leiterrolle und seine Beschützerrolle nicht wahrgenommen. Von der wir letztes Mal gesprochen haben. Er achtete auch nicht auf sich selbst. Seht ihr im Vers 6, lesen mal voraus. Als die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und so weiter war, nahm sie von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Er war da, er war bei ihr und er aß, er war nicht vorsichtig auf sich selbst. Hatte nicht Acht auf sich selbst und nicht auf sie. Und sie handelte autonom. Sie übernahm hier die geistliche Leitung und leitete in dem Fall in die falsche Richtung. Sie achtete nicht auf sich selbst und sie achtete auch nicht auf Adam. Sie gab ihm die Frucht weiter, sie verführte ihn. Vielleicht hat sie sich gedacht, besser gemeinsam statt einsam. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Also wir sollen nie, zumindest nie absichtlich, eine Versuchung sein für einen Bruder oder eine Schwester. In Matthäus 18 heißt es, wenn jemand, das sagt Jesus, wenn jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Oh, krasse Ansage, Jesus. Also achte drauf, dass du kein Anstoß bist. Hab Acht auf andere. Achte drauf, wie du dich anziehst oder nicht anziehst vielleicht. Was du ansiehst, was du trinkst, was du rauchst, was du sagst, was du tust. Wir haben einen Einfluss auch auf andere. Wir dürfen als Christen nie im Ich denken, sondern wir müssen immer im Wir denken. Immer auch einen Blick auf andere. Wie wird sich das auf andere auswirken, was ich tue? Können meine Geschwister damit umgehen? Sollte ich vielleicht Nein sagen zu mir selbst, zu dem, was ich will, wonach ich mich fühle, um einem anderen keinen Anstoß zu geben? Und wenn ich einen anderen Sündigen sehe, heißt es weiter in Matthäus 18, dann schau nicht weg, sondern sprich es an unter vier Augen. Lass uns Acht haben aufeinander. Sechster Punkt ist, wir müssen unseren Feind kennen und seine Waffen, seine Taktiken. Das ist wichtig. Deswegen gibt es Geheimdienste. Und die Seite im Krieg, die die Absichten des Feindes kennt, hat einen eindeutigen Vorteil. So war es mit kriegsentscheidend im Zweiten Weltkrieg, dass die Briten den Code der deutschen Wehrmacht knacken konnten, mit dem die ihre Funksprüche verschlüsselt haben. Angeblich hätte der Krieg sonst 2 Jahre länger gedauert. In 2. Korinther 2 schreibt Paulus interessanterweise im Kontext von Vergebung: Ich habe vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt, schreibt der Paulus. Könntest du das schreiben? Seine Gedanken sind mir nicht unbekannt. Kennst du die Gedanken, kennst du die Pläne, die Strategien von Satan? Hey, er hat einen Plan, er hat eine Strategie. Er ist nicht irgendwie nur so ein Amokläufer, der irgendwo ziellos auf dich einschlägt. Nee, er hat einen Plan. Er hat die richtige Versuchung für dich zur richtigen Zeit und manchmal ist er sehr geduldig und er beobachtet uns. Er ist sehr strategisch. Deswegen müssen wir wachsam sein. Also lasst uns das ansehen, was die Strategien unseres Feindes, unseres geistlichen Feindes, des Satans ist. Vers 1 haben wir gelesen, er ist listig. Er ist listig. Und als ersten Punkt, wie seine Strategie ist oder was er tut, 2. Korinther 11, da lesen wir, er tarnt sich als Engel des Lichts. Nicht so der rote, hässliche Kerl mit den Hörnern und der Mistgabel. Nee, als Engel des Lichts. Engel Moroni. Oder Engel Gabriel. Oder Mutter Maria. Erscheint und dann gibt es irgendwelche Botschaften. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Seine Diener tarnen sich als ehrwürdige Apostel, als Lehrer von Gutem, als gute Gurus. Und dann bringen sie falsche Lehren, Lehren von Dämonen, wie wir im 1. Timotheus 4 lernen. Und das klingt oft sehr gut und sehr vernünftig und sehr angenehm. Die lehren das, was die Leute hören wollen, sind meist auf der Höhe des Zeitgeistes, der von Satan gelenkt ist und inspiriert ist. Es ist kulturell relevant, schöne weltliche Einstellung. Autonome Einstellung im Normalfall. Hey, du kannst leben, wie du willst. Du bist niemandem verantwortlich. Du bist Gott. Du bist wichtig. Es geht um dich, um deine Gefühle, um deine Gedanken, um deine Wünsche. Und es hat uns ja auf der Straße erzählt, es ist wichtig, dass ich mich selbst liebe. Liebe dich selbst, deinen Nächsten wie dich selbst. Also es erstmal um mich selbst. Verwirkliche dich selbst. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Solche Weisheiten. Und der Teufel schenkt uns, und seine Freunde, ist ja nicht nur er allein, schenkt uns durchaus schöne, angenehme, aufregende geistliche Erfahrungen. Hey, die Esoterik ist voll davon. Die machen echte geistliche Erfahrungen. Frage ist nur, mit wem? Ja. Satan will nicht unbedingt, dass wir alle Satanisten werden. Am liebsten ist es, wenn wir gar nicht an ihn glauben, wie die Mehrheit in Deutschland. Hey, wenn du nicht glaubst, dass ein Feind im Schützengraben vor dir liegt, dann hat er einen einfaches Spiel. Hast es nicht kommen sehen. Also Hauptsache ist, wir folgen nicht Jesus nach. Was wir machen, ist ihm dann fast egal. Also es ist oft schön, Engel des Lichts. Okay, lasst euch nicht täuschen. Die PR-Abteilung des Teufels. Zweite Strategie, die er hat, er versucht uns natürlich. Und er kennt unsere Schwachheiten, er geht da sehr strategisch vor, möchte, dass wir Gott ungehorsam werden. Und eine dritte Strategie ist das Interessante, erst versucht er uns und dann, wenn wir gesündigt haben, wenn wir gefallen sind, was macht er dann? Dann dreht er den Spieß um und dann fängt er an, uns zu verdammen. Und sagt, oh, du Sünder, das ist auch furchtbar, was du getan hast. Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Gott ist fertig mit dir. Gott kann dich nicht gebrauchen. Du kannst jetzt nicht einfach zu Gott kommen, wie es im Hebräerbrief steht, mit Freimut. Gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen vor dem Thron der Gnade. Nee, das geht nicht so einfach. Du kannst jetzt nicht einfach beten und zu Gott kommen. Du bist ein Sünder. Gott will nichts mit dir zu tun haben. Und er verdammt dich. Das ist der Unterschied zwischen dem Teufel und dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist überführt uns. Er versucht uns immer auf Jesus hinzuweisen. Schau, da ist Vergebung, da ist Freiheit von deiner Sucht, von deiner Sünde. Der Teufel versucht uns wegzutreiben von Jesus und er verdammt uns, er verklagt uns. Vierte Strategie ist, er will uns selbst genügsam machen und er will uns stolz machen. Und das ist natürlich seine Sünde, das ist die Ursünde. Die Bibel sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Also der Teufel will immer unser Vertrauen von Gott wegziehen, unsere Zuversicht, unsere Abhängigkeit von ihm, uns davon wegziehen. Auch von der Abhängigkeit voneinander, dieses autonome Denken, hey, ich brauche Gott nicht, ich brauche die Gemeinde nicht, ich brauche keinen Pastor, ich brauche keine Ältesten, ich brauche keine Geschwister, ich brauche keinen Mann, ich brauche meine Frau nicht, ich weiß alles selbst, ich weiß alles besser. Ich will mich niemandem unterordnen. Hey, ich werde euch zeigen, wie gut ich bin. Ihr braucht mich. Stolz. Hochmut. Vorsicht. Und eine fünfte Strategie. Wir wissen, der Teufel will uns entzweien. Er will uns spalten. Das gilt für uns als Gemeinde, als Ehepaare, Familien. Und es ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Und wie leicht tun wir das, oder? Geistliche Sicht, wenn wir Konflikte haben miteinander. Im Epheser 6, Vers 12 steht, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Leute, lasst uns nie vergessen, wer unser Feind ist. Nie ein Mensch. Hast du Hass oder Groll oder Eifersucht auf einen Menschen? Dann hast du wahrscheinlich den wahren Feind aus dem Blick verloren. Im Jakobusbrief schreibt uns Jakobus, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also sei aufmerksam, wenn du diese Dinge siehst, wenn du diese Gedanken in deinem Herzen entdeckst. Dann schreibt er weiter, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, das ist das Gegenteil von Stolz. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ganz wichtig, nicht gegen Menschen. Lass uns es nie vergessen. Sechste Punkt, sechste Strategie in Johannes 8 sagt Jesus, der Satan ist ein Lügner. Er will uns belügen über sich selbst, über Gott, über uns, über andere. Und die wesentliche Frage an dem Punkt ist natürlich, kennst du die Wahrheit? Kennst du Gottes Wort? Bist du fähig zu unterscheiden? Bist du fähig, es zu erkennen, wenn du belogen wirst? Siebte Strategie, oder vielleicht ist es eine Unterstrategie von Punkt 6. Er will Furcht und er will Zweifel sehen. Zweifel an Gott, an Gottes Wort, an Gottes Charakter, an Gottes Güte, an Gottes Weisheit, an Gottes Wort. Wir sehen das hier, versucht es zu verdrehen. Halbwahrheiten. Lass uns hier weiterlesen. Er sprach zu der Frau. Und übrigens, das war ihr erster Fehler, sie sprach mit ihm. Tu das nicht. Red nicht mit dem Teufel, lass dich da gar nicht drauf ein. Aber seht hier diese Halbwahrheit. Er sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Hat Gott es gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nein, was hat er gesagt? Wir haben es gelesen hier im Vers 16, Kapitel 2. Gott hat gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, nur nicht von einem. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Kommt dem schon näher, was Gott gesagt hat, aber auch nicht ganz. Seht ihr, das ist so ein Hauch von Gesetzlichkeit vielleicht hier. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft den Baum nicht berühren. Gesetzlichkeit. Sehen wir natürlich im Judentum zur Zeit Jesu. Mishnah, Talmud. Bedeutet so viel wie Zaun übrigens. Diese tausenden kleinen Regeln. Und das ist so dieses Denken von gesetzlichen Leuten. Oder wir wollen nicht sündigen und Gott sagt etwas, aber damit wir ja nicht zu nahe kommen, ziehen wir den Zaun ein bisschen weiter. Also zum Beispiel die Bibel sagt, wir sollen uns nicht betrinken, das ist Sünde. Gesetzlicher macht ein Gesetz draus und sagt, ein Christ darf überhaupt nicht Alkohol trinken. Oder die Bibel sagt, wir sollen kein Anstoß sein, unseren Brüdern, unseren Schwestern. Gesetzlicher zieht den Raum ein bisschen weiter. Hey, ihr Schwestern, das heißt, dass ihr einen Rock tragt, der bis zum Boden runterreicht und schwarz ist und Rollkragenpulli und Kopftuch und alles andere. Erstens Timotheus 4 lesen wir, sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Und da sagt er ganz konkret, dass diese gesetzlichen Regeln Lehren von Dämonen sind. Und diese gesetzlichen, menschlichen kleinen Regeln werden dann der Maßstab für Heiligkeit und für wahre Geistlichkeit. Hey, wenn ich mich so anziehe, dann bin ich ein bisschen geistlicher als du, der es nicht so anzieht. Selbstgerechtigkeit. Gott hatte Adam das Gebot gegeben und, weiß nicht, vielleicht hat Adam so seine eigene gesetzliche Version weitergegeben an seine Frau. Lass uns weiterlesen. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Eine glatte Lüge. Seht, er zieht hier Gottes Motivation in Zweifel. Gott meint es gut. Gott möchte uns beschützen, er möchte unser Heil. Deswegen sagt Gott uns das, was er uns sagt in der Bibel. Er ist ein liebender Vater, das ist seine Motivation. Und bis jetzt kannten Adam nur und Eva nur das Gute. Oh Mann, was für eine Einschränkung. Aber was macht der Teufel? Der Teufel sagt im Wesentlichen, Gott will euch was vorenthalten. Gott will euch was Gutes vorenthalten. Habt ihr das schon mal gehört? Vielleicht in euren eigenen Gedanken? Ihr werdet sein wie Gott, ist die Quintessenz von dem Ganzen. Das war Satans Wunsch, er wollte sein wie Gott und das war sein Fall. Ihr werdet sein wie Gott und das ist natürlich die Urversuchung. Die Wahrheit war, Adam und Eva waren schon im Ebenbild Gottes. Und wenn sie auf den Teufel hören, werden sie nicht mehr wie Gott, sondern weniger wie Gott. Aber das ist die Schlüsselfrage, das ist die Urversuchung. Die Frage ist, darf Gott Gott sein? Oder willst du selber Gott spielen? Und darauf läuft es immer hinaus. Wirst du Gott vertrauen? Wirst du ihm gehorsam sein? Oder wirst du dein eigenes Ding drehen und wirst du dein eigener Herr sein? Wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, das sind die zwei Lebensstile. Das ist die wesentliche Frage. Wer ist Gott? Dann Vers 6 und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihr Mann bei ihr und er aß. Das ist der, was ist der 8. Punkt oder so. Teufel will uns zu Weltlichkeit verführen, zu Lustbefriedigung, Hedonismus. 1. Johannes Kapitel 2, wenn ihr mitlesen wollt. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Abvers 15. Da steht, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und darum geht es hier. Es geht um Begierde, um Lustbefriedigung. 1. Jakobus Kapitel 1, Verse 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden, vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also wir sehen hier drei Dinge. Erstens die Lust des Fleisches, die sündigen Impulse, in uns fehlgeleitete Leidenschaft, fehlgeleitete Triebe. Ich meine, Gott hat alles gut gemacht. Unsere gottgegebenen Triebe sind gut, solange sie von Gott beherrscht sind, vom Heiligen Geist. Aber sie werden zu Lust, wenn sie von dem Fleisch beherrscht werden. Und das versucht Satan. Er spricht unsere gottgegebenen Triebe an und versucht uns dazu zu bringen, diese auf gottlose Art und Weise zu befriedigen, außerhalb von Gottes Rahmen. Er sagt, befriedige deinen Trieb, egal wie. Hey, deine leibliche Existenz hat Vorrang vor allem anderen. Wir sind im Prinzip ja auch nur Tiere, ne? Wo kommt die Lehre her? Ziel des Lebens ist nicht Gottes Ehre, sondern ich selbst. Selbstbefriedigung, Lustbefriedigung. Und das ist ein sehr selbstsüchtiges Unterfangen hier natürlich. Also zum Beispiel, Hunger. Das ist ein Trieb, den Gott uns gegeben hat, damit wir essen. Und wir dürfen alles, was es zum Essen gibt, mit Danksagung genießen, heißt es in der Bibel. Aber wenn es aus dem Rahmen fällt, kann Essen zu Völlerei werden. Also einfach ein selbstsüchtiges in mich reinfressen, mehr als ich brauche, mehr als gut genug für mich ist, ohne Rücksicht auf die anderen, vielleicht sogar auf Kosten von anderen. Wir sehen das im Korintherbrief schön, bei den Liebesmahlen, zu denen sie sich getroffen haben. Einen haben den anderen alles weggefressen und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel Sex war Gottes Erfindung, war Gottes Idee. Und er hat einen heilen Rahmen, wirklich erfüllend und heil ist es in der Hingabe der Ehe. Sexualität ist auf Geben, nicht auf Nehmen ausgelegt. Aber im Kontrast dazu einfach Selbstbefriedigung außerhalb von Gottes Rahmen. Einfach jemanden anderen gebrauchen, um meine Triebe zu befriedigen. Das ist Das wäre Lust, Lust des Fleisches. Zweite, was wir hier sehen, ist Lust der Augen. Also wir sehen was und wir wollen es. Können vielleicht Habsucht dazu sagen, Materialismus. Ich will haben, was ich sehe. Da auf eBay oder in dem Katalog oder die Frau meines Nächsten von mir aus. Habsucht. Diese Lust nach mehr, als ich wirklich brauche. Diese Lust nach dem Neuen, das ich nicht wirklich brauche. Und darauf baut die Werbung natürlich auf. Das Problem davon ist natürlich, dass diese Lust der Augen nie zufriedenzustellen ist. In Prediger 1, Vers 8 heißt es, das Auge wird nicht satt zu sehen. Also Leben für Lustbefriedigung wird uns immer leer und unerfüllt und versklavt zurücklassen. Und wir machen Fehlinvestitionen. Das Dritte, was wir hier sehen, ist Hochmut des Lebens oder Stolz. Ich gut, du nix gut. Mein Haus ist größer als deines. Ich habe das neue iPhone und du nicht. Stolz. Versuch, andere zu beeindrucken durch Äußerlichkeiten. Geilheit auf Titel, auf Positionen. Hey, ich Chef, du nix. Ansehen. Unwillen, uns unterzuordnen, Unwillen zu dienen. Und die Welt hasst es und belächelt es natürlich. All diese Bibelstellen, die davon sprechen. Machoismus, Feminismus, das ist alles Stolz im modernen Gewand. Hochmut des Lebens. Und das Problem für die Stolzen, für die Hochmütigen ist, dass Gott uns sagt im Jakobusbrief, Gott widersteht dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und hey, ich brauche ganz viel davon. Und wir sehen diese drei Versuchungen hier in dem Sündenfall. Vers 6, die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise. Lust des Fleisches. Und dass er eine Lust für die Augen ist, Lust der Augen. Und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, zu sein wie Gott. Hochmut, Stolz. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Adam und Eva haben versagt, die sind durchgefallen bei der Prüfung, haben nicht bestanden, haben der Lüge geglaubt, haben die Versuchung gefressen, und sie sind gefallen, mit an den Konsequenzen, die wir nächstes Mal sehen werden. Und wir sind mit Adam gefallen und haben mit ihm versagt. Wir sind Sünder. Und es wirkt sich praktisch in unserem Leben aus. Karfreitag haben wir in Römer 3 gelesen, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Erster Adam hat versagt. Aber ein paar tausend Jahre später ist der letzte Adam, Jesus, in denselben Ring gestiegen wie der erste Adam. Es war nur viel krasser. Nicht im Paradies, sondern in der Wüste. Und wir sehen, dass Satan ihn versuchte mit denselben Versuchungen. Aber er hat die Prüfung bestanden. Er hat den Teufel besiegt. Und wir in ihm. Das ist das Coole. Er hat das perfekte Leben gelebt, das wir nicht leben können. Ohne Sünde. Er hat unseren Platz eingenommen am Kreuz, den Platz des Sünders. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir geistlich in ihm sind, dann sind wir bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und dann werden wir die Ewigkeit im Paradies mit ihm verbringen. Aber hier in der Versuchung, das wollen wir uns zum Schluss ansehen, hat Jesus uns ganz praktisch gezeigt, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Und wie können wir das tun? Lasst uns Lukas 4 aufschlagen. Also wie Umgang mit Versuchungen, wie können wir mit Versuchungen umgehen? Lass uns erst noch ein paar allgemeine Prinzipien hier ansehen, die wir im Leben von Jesus sehen. Also beten, das war eine Gewohnheit von Jesus, dass er sich zurückgezogen hat, Zeit mit dem Vater verbracht hat, im Garten Gethsemane nochmal extra gebetet. Und er hat uns gelehrt, wir dürfen beten, führe uns nicht in Versuchung. Zweiter ist, dass wir uns bewusst Gott unterwerfen. Auch das hat er getan im Garten Gethsemane, auch in der Wüste. Dritte Strategie, wie wir mit Versuchung umgehen können, ist, dass wir fliehen. Soweit es an uns liegt, wollen wir uns fernhalten von Versuchungen. Ein biblisches Beispiel ist der Josef. Als die Frau seines Chefs gesagt hat, hey Mose, schlaf mit mir, der hat seine Klamotten in ihrer Hand gelassen und ist gelaufen, so schnell wie er konnte. Das ist weise. Fried der Unzucht heißt im Neuen Testament. Also uns fernhalten von Versuchung. Und dann viertens, Jesus hat zu den Jüngern im Garten gesagt, wacht. Wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Und er sagt ihnen, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Also betet, bau eine starke Beziehung mit Jesus, solange der Geist willig ist. Denn in der Versuchung ist das Fleisch schwach. Also wir wollen auf Jesus ausgerichtet sein. Wir wollen geistig wachsam sein. Wir wollen vorbereitet, geistig stark in Versuchungen gehen und nicht überrascht werden und falschen Wein überrascht werden. Wir wollen mit Versuchungen rechnen, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Aber fünftens, wenn wir sie nicht vermeiden können und keiner kann sie völlig vermeiden, dann wollen wir feststehen. Im Epheser 6, Vers 13 heißt es, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt, standhaft sein könnt. Und wir wissen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, dass Gott treu ist, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern dass er in jeder Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, damit wir sie ertragen können. Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und Jesus hat uns gezeigt, wie wir das praktisch tun können. Lasst uns hier in Lukas 4 lesen. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Es war geistgeführt. Und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Das heißt, Jesus war am Verhungern. Und der Teufel sprach zu ihm. Großteil des geistlichen Kampfes spielt sich da oben ab. In unseren Gedanken. Gedanken, Worte. Oft sind es sehr leise Gedanken. Oft nicht so leicht zu fassen. Wir werden hier sehen, der Teufel verdreht sogar Gottes Wort. Deswegen müssen wir es gut kennen. Wir können auch nicht immer genau unterscheiden, woher kommt jetzt dieser Gedanke. Kommt es von mir, kommt es von der Welt, kommt es vom Teufel oder ist das irgendein dämonischer Angriff? Müssen wir auch gar nicht verstehen, woher es ist. Es ist egal, wir müssen nur wissen, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Das müssen wir unterscheiden können. Wir brauchen so diesen kleinen Wächter, bildlich gesprochen, in unseren Gedanken, der aufpasst, was er reinlässt und was er nicht reinlässt. Wir müssen aufpassen, was wir denken. Im 2. Korinther heißt es, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Vers 3, und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, ja, da haben wir wieder das Ähnliche wie im Garten, oder? Hat Gottes Güte angezweifelt, wie bei Eva. Wenn du Gottes Sohn bist, hey, zweifel deine Identität an. Warum kümmert sich der Papa denn nicht um dich? Hey, bist du selbe Strategie. Aber wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Hey, nimm die Dinge doch in deine eigene Hand. Spiel selbst Gott. Er war Gott. Und er spricht hier die Lust des Fleisches an. Dass diese Steine zu Brot werden. Du bist am Verhungern, du hast diesen Trieb, dieses Bedürfnis, befriedige das auf nicht rechtmäßige Art und Weise. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Vers 5, und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm, in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nur vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Also Lust der Augen, boah, guck dir mal das alles an, das kannst du alles haben. Und du kannst es haben, Jesus, ohne ans Kreuz zu gehen. hier der einfache Weg. Habt ihr das schon mal gehört, diese Versuchung? Einfache Weg? Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dritte Versuchung, Stolz. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels, auf den höchsten Punkt da am Tempel und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa einen Fuß an einen Stein stößt. Also hey Jesus, hier mach diese abgefahrene Messias-Flugshow vom Tempel runter und die Engel werden dich auffallen und dann werden alle wissen, wer du bist und die Massen werden dir zujubeln. Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Wie hat Jesus den geistlichen Kampf gekämpft? In diesen selben Versuchungen, in denen auch wir sind. Er hat Gottes Wort entgegengehalten. Er hat dreimal gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es geht geschrieben. Und so kämpfen auch wir. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Es ist unsere geistliche Waffe. Also wenn irgendwie blöde Gedanken kommen, oh, guck mal, sieh dir mal diese halb bekleidete Frau an, die so arm ist, dass sie sich nicht genug Klamotten leisten kann. Stell dir mal vor, was mache ich dann? Nein, sondern es steht geschrieben, alles was wahr ist, alles was gerecht ist, alles was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, darüber sinne nach. Aber du hast nicht die Kraft zu widerstehen. Nee, Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Aber du brauchst ein drittes iPhone, das neue, um wirklich glücklich zu sein. Nee, in Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Und so egal, was die Versuchung ist, wir müssen Gottes Wort kennen und wir halten Gottes Wahrheit gegen die Lüge. Und dann in Vers 13 sehen wir, als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Für eine Zeit lang zumindest. Epheser Brief 6 heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Römer 13, Vers 14 steht, zieht den Herrn Jesus Christus an. Er ist diese Waffenrüstung eigentlich. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Jesus ist unsere Waffenrüstung. Er ist die Wahrheit. Er ist das Wort. Er ist unser Heil. Er ist unsere Gerechtigkeit. Also im Prinzip, wir müssen wissen, wer wir in Jesus sind und was er für uns getan hat und das ergreifen für unser Leben. Lasst uns zum Abschluss diesen Abschnitt lesen hier in Epheser 6. Lasst uns das gemeinsam aufschlagen. Epheser 6, ab Vers 13 haben wir die Waffenrüstung. Oder lesen wir ab Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Und jetzt gebraucht er dieses Bild von einem römischen Soldaten, von seiner Rüstung. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die Jesus uns gebracht hat. Beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also Glaube. Nehmt auch den Helm des Heils. Jesu Heil für uns und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und das Gebet ist unsere Artillerie. Und wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Seid wachsam. Ergreift Jesus, das, was er für uns getan hat. Lasst euch nicht übervorteilen in diesem geistigen Kampf. Vergesst nicht die Strategien des Feindes. Wir können siegreich sein in Jesus. Wir können bestehen. Amen.
Amen.
Lieber Vater, wir sind dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns die Wahrheit sagst über die Welt, in der wir leben. Auch wenn es uns nicht immer gefällt, dass du uns die Wahrheit sagst über uns selbst, über den Teufel, über dich. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du es uns vorgelebt hast, wie wir siegreich sein können in unserem geistigen Leben, in diesem Kampf, in dem wir täglich stehen. Und so bitte ich einfach um dich, wir dürfen beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns unter deinen Schutz stellen, Vater. Und wir wollen nahe an dir bleiben. Halt uns nahe bei dir. Binde unser Herz an dich, dass wir stark sind und bereit sind, wenn der Tag der Versuchung kommt. Danke, dass du immer da bist, dass du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und danke, dass deine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist und dass wir immer, egal was, zu dem Thron der Gnade kommen dürfen in Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du für uns in den Ring gestiegen bist und dass du den Kampf für uns gekämpft hast und gewonnen hast. Und danke, dass wir siegreich sind in dir. Danke, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen. Weil wir dir vertrauen, dass wir als erlöste Menschen hier sein dürfen. Das ist wunderbar. Segne uns, Herr, und stärke uns in unserer Nachfolge. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.